Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge, zur Fortsetzung der Folge mit Claudia Mehlisch und den ersten Berlinern. Mein Name ist Oliver Ohmann und wir sitzen immer noch am Tisch nahe U-Bahnhof Gesundbrunnen und ich freue mich immer noch hier zu sein.
Hallo.
Berlin, wir sind rausgegangen mit dem Alltag der allerersten Berliner, so um 1200. Wir haben gelernt, von Ihnen gelernt und aus dem Buch, das Sie geschrieben haben mit Ihren Historikerkollegen Ines Galisch und Jörg Feuchter, dass das Leben im Mittelalter gar nicht so war, wie wir das aus Filmen und auch teilweise von Mittelaltermärkten vorgespielt kennen, sondern durchaus freundlicher und vor allen Dingen arbeitsamer als heute. Und jetzt will ich noch mal wissen, wie groß war Berlin eigentlich und wie groß war Köln? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es so diesen S-Bahn-Ring, den man vor Augen hat, auf dem die S-Bahn gebaut wurde. Und das ist ja kein großes Areal. Also das kann man bequem in einer Viertelstunde durchstreifen, oder?
Ja, die sind keine großen Orte gewesen. Man sagt immer so über den Daumen gepeilt, dass Berlin im 13. Jahrhundert doppelt so groß war wie Köln. Köln lag eben auf dieser Spreeinsel. Also von der Spree, wer sich dort auskennt, zweigt ja der Spreekanal ab. Und es ist auch unklar, ob der Spreekanal von Menschen angelegt wurde oder ob es eine natürliche Insellage im Fluss ist. Weil bis die Spree kanalisiert war, war die immer von Frühjahrs- und Herbsthochwässern betroffen. Und dieser Spreekanal ist eine Umflutungsmöglichkeit, auch eine Umschiffungsmöglichkeit bis zum gewissen Grade und macht natürlich auch als westliche Verteidigung von Köln Sinn.
Das heißt also Berlin ungefähr von St. Nikolai bis St. Marien, das ist so die Achse.
Ja, man kann sagen bis zum Hackischen Markt. Also die S-Bahn fährt ja heute auf dem alten Wall. Und die Stadtmauer befindet sich ja in der Waisenstraße oder ein Stück davon. Das wissen viele nicht. Und die S-Bahn fährt halt auf diesem Wall. Also wenn man zum Hackischen Markt fährt, deswegen liegt der Bahnhof auch oben, da ist eben der Wall da drunter.
Und Berlin war nie ein Dorf. Also da ist nie irgendwie ein Bauernhof gestanden und dann gewachsen, sondern das wurde geplant. Die Straßen wurden angelegt.
Die Archäologen sehen das so, die finden das, dass die Straßen ausgepflockt worden sind und von da aus die Grundstücke abgesteckt. Also ganz wie man sich das heute auch vorstellt, ne? Also so Eigenheimsiedlungen, die entstehen nach genau der gleichen Manier. Und so muss man sich das auch vorstellen. Das sind Investitionsvorhaben gewesen. Nichtsdestotrotz ist die Spree eine Lebensader gewesen seit 10.000 Jahren. Also auch schon die steinzeitlichen Jäger und Sammler, die sind auf der Spree unterwegs gewesen mit ihren Kanus oder mit ihren Einbäumen. Und rechts und links des Spreeufers gab es natürlich Gehöfte, aber keine Siedlungen in dem Verständnis des Gemeinwesens, wie wir über Köln und Berlin sprechen.
Und eins muss man ja wirklich der Vollständigkeit halber sagen. Wir haben einen sehr viel gehörten Podcast über Spandau gemacht. Und zu der Zeit, als die allerersten Berliner um 1150 in Berlin lebten, gab es wahrscheinlich Spandau und Köpenick schon länger.
Auf jeden Fall. Spandau und Köpenick sind Slawenburgen und die sind auch durchbesiedelt gewesen. Also Spandau, wo heute die Zitadelle ist, war eine Slawenburg und auf der gegenüberliegenden Seite sind auch slawische Bestattungen gefunden worden. Und bei Köpenick ist das ähnlich. Und viele kennen vielleicht auch die Slawenburg in Radusch, also in der Nähe von Fetschau. Und es gibt um Berlin herum ganz viele dieser Slawenburgen, die von der Vorbesiedlung durch die Elbslawen künden.
Jetzt kommen wir nochmal auf ein Highlight. Haben wir in der ersten Folge schon angesprochen, die Petrikirche. Wann fing das mit Ihnen und der Petrikirche an? Wann haben Sie das erste Mal, wie beginnt man eigentlich eine archäologische Grabung? Mit einer Schaufel oder mit den Augen? Ich weiß es nicht.
Nee, mit dem Bagger.
Mit dem? Tatsächlich, ja?
Ja, also die Geschichte, meine Geschichte mit der Petrikirche begann im Jahr 2007, im Frühjahr 2007. Und zwar bekam ich den Auftrag vom Landesdenkmalamt ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit am Petriplatz für die geplanten Grabungen zu schreiben. Und danach habe ich aus meiner Sicht unvermutet auch den Auftrag bekommen, diese Grabungen selbst zu führen. Und ich habe dann mein eigenes Konzept umgesetzt. Und das begann so, dass ich dort auf dem Parkplatz stand und die Erdbaufirma, die dort den Platz neu gestalten sollte und neue Baugrundstücke auch schaffen sollte, begann halt mit der Entsiegelung, also mit dem Aufbruch der Parkplatzdecke. und mit dem Abmauern von noch aktiven Rohrleitungen, also von Mischwasserkanälen. Und schon dabei sind Tausende von Knochen zutage gekommen. Und vorher war eine Geophysik durchgeführt worden. Also wie gesagt, man wusste um die Existenz der Petrikirche. Und die ist ja auch noch in Plänen so aus den 60er Jahren verzeichnet. Und viele Leute haben auch den Abriss der Petrikirche und die Sprengung dokumentiert. Und man hat eben eine Geophysik gemacht und da hat man ganz deutlich diese riesigen Kirchenfundamente im Boden gesehen. Die Petrikirche ist mit über 90 Metern Höhe lange Zeit das höchste Bauwerk Berlins gewesen. Na, also ein riesiges Kirchenfundament und dann eine moderne Heizleitung da umzu. Aber die Skelette, die haben sich nicht abgebildet in der Geophysik. Na, und dann waren wir plötzlich damit konfrontiert, dass da Mauern hochkommen, die so nicht erwartet waren und eben diese ganzen Bestattungen.
Tausende.
Ja.
Die allerersten Berliner. Können Sie noch mal sagen, wie man vorgeht? Wie nimmt man ein Skelett aus der Erde? Ich habe nicht vor Augen, wie ich das machen würde.
Man beginnt so eine Ausgrabung mit dem Bagger. Also der Bagger zieht die Oberfläche eben ab und der Archäologe sieht an den Erdschichten auf der Basis dessen, was da drin ist. Also solange da noch moderner Plastikmüll zum Beispiel drin ist, wissen wir, dass das nicht alt sein kann. Und dann sieht man aber in der Erde sich abzeichnen die Grabgruben. Also für eine Bestattung muss halt eine Grabgrube ausgehoben werden, für eine Kinderbestattung eine kleinere, für eine Erwachsenenbestattung eine Grube, die etwa 2 Meter lang ist. Und man entwickelt als Archäologe eine große Seeerfahrung. Ich habe ungefähr 6000 Gräber ausgegraben und daher weiß ich im Prinzip, wenn wir uns Gräbern nähern, man sieht sehr oft auch die Umrisse von dem Sargdeckel. Also der Sarg hat ja nochmal so einen mehr oder weniger pyramidalen Deckel obendrauf, ne, den man natürlich zuerst antrifft und dann setzt irgendwann der Handaushub ein. Also als wir die erste Gräberschicht am Petriplatz, die kam na ungefähr 1,50 Meter unter dem heutigen Geländeniveau. Und ab da haben wir das alles mit der Hand gemacht. Es war ein riesiges Grabungsteam. Und ich habe immer gerechnet, dass jeder pro Tag eine Bestattung freilegen, dokumentieren und bergen muss. Und dann geht man so vor, dass man von oben nach unten arbeitet, also vom Kopf zu den Füßen und von innen nach außen. Und das mit Spachtel und Pinsel dann, ja.
Die Funde wurden später wieder beigesetzt. Die wurden nicht einfach irgendwie entsorgt, sondern die ersten Berliner haben eine neue Ruhestätte bekommen?
Nicht ganz. Es ist so, wir haben nicht nur intakte Gräber gefunden, sondern in der Baugrube der letzten Petrikirche haben wir über 12 Tonnen Streuknochen gefunden. Das waren menschliche Gebeine von gestörten Gräbern, die wir keiner einzelnen Person mehr zuweisen konnten. Und wir haben diese versucht zu ermitteln, eine Mindestanzahl von Personen, die sich in dieser Menge befunden haben. Und wer sich mit dem Bau ein bisschen auskennt, es gibt sogenannte Big Packs, die fassen ungefähr 1 Kubikmeter. Und wir haben vom Petriplatz über 50 solcher Big Bags mit Menschenknochen geborgen. Und die sind später auf dem Friedhof Georgen Parochial 3 in der Landsberger Allee beigesetzt worden in einem Gemeinschaftsgrab. Und die 4000 Berliner, die wir beforschen, die sind noch da und die befinden sich im Depositalmuseum des Landes Berlin, das ist das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Da gibt es ein eigenes Haus für diese Gebeinfunde. Und jetzt ist ja auf der Grabungsstelle das archäologische Haus entstanden, was im nächsten Jahr eröffnet. Und in diesem archäologischen Haus ist ein ganz wichtiges Element das Ossarium, also ein Beinhaus. Und in diesem Ossarium sind 450 Gefache vorgesehen. Und in diesen 450 Gefachen sollen jene Kölner eingelegt werden, die nicht mehr weiter beforscht werden.
Nun finden Sie aber natürlich auch andere Sachen, Grabbeigaben. Mhm. Das macht man ja heute noch, wenn man seinen Lieben zu Grabe trägt, gibt man ihm irgendwas, seinen Ehering oder was auch immer. Oder vielleicht ein Foto.
Flasche Schnaps habe ich kürzlich gehört.
Was wurde den mittelalterlichen Berlinern mit auf die letzte Reise gegeben?
Es scheint so zu sein, dass in der Anfangszeit Beigaben unüblich waren. In der späteren Zeit, also so ab dem 15. Jahrhundert, nehmen die Beigaben zu. Und da haben wir gefunden zum Beispiel Waschquasten, also so eine kleine Reisigbesen. Man muss sich vorstellen, dass man im Mittelalter das Duschen noch nicht kannte. Also es gab das Bad in der Spree oder aber das Saunieren. Und dann hat man in so einem Waschzuber gesessen oder in der Sauna gesessen und hat sich quasi besprengt mit so einem kleinen Reisigbesen.
Da kennt man alte Abbildungen, ne? So von diesen Waschzubern.
Genau, wo die da sitzen und meistens mit Kopfbedeckung noch, ne, und sich dann besprühen. Und wir haben auch manchmal persönlichen Schmuck gefunden natürlich und in zwei Fällen auch Seeigel. Also Fossilien quasi, kleine Seeigel, die die im Boden gefunden haben müssen, wahrscheinlich in einem Beutelchen am Hals getragen. Jedenfalls haben wir sie in dieser Halsregion gefunden und manchmal auch Münzen in den Mündern der Verstorbenen.
Das war das Geld für den Fährmann, oder?
So wird's interpretiert. Ja. Aber ich habe auch gelesen in der technisch-ökonomischen Enzyklopädie von Johann Grünitz aus dem 18. Jahrhundert, dass man den Toten eine Münze in den Mund stecken konnte oder wahlweise ein Tuch ganz eng um den Hals ziehen, damit sie sich daran die Zähne ausbeißen sollen.
Ja, oder um sie um die Leiche später zu datieren.
Genau, für die Archäologen sowas nämlich.
Eine Sache fand ich auch ganz besonders spannend in Ihrem Buch, nämlich, dass die Archäologen nicht notwendigerweise alles aus dem Boden holen, was sie können, sondern manche Dinge noch im Boden lassen für die Kollegen, die nach ihnen kommen.
Das ist tatsächlich so. Auch am Petriplatz haben wir damals den Platz ausgegraben, den die Landschaftsarchitekten eben als Platzfläche definiert hatten. Wir haben quasi diesen Kirchhof, dieses Gräberfeld durchtrennt. Deswegen weiß ich, dass heute in der Fahrbahn der Gertraudenstraße immer noch wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Bestattungen ruhen. Und deshalb betrachten wir diesen Ort auch heute als Bestattungsort nach wie vor.
Denn auch bei Ihnen, wie überall, nimmt die Technologie zu, nimmt die Erfahrung zu und kommen neue Methoden dazu. Das heißt, wenn in 100 Jahren einer das dann aufmacht, hat er womöglich ganz andere Dinge, Methoden zur Verfügung als Sie heute und kann noch mehr erforschen.
Absolut. Und das Buch ist unseres Erachtens auch deshalb jetzt zeitgemäß und notwendig geworden, weil einfach in den letzten 15 Jahren methodisch so viel dazugekommen ist, dass wir eben heute Radiokarbondatierung an Skeletten machen können. Wir können die Zähne untersuchen und Isotopenuntersuchungen machen, um festzustellen, wo die ersten Berliner herkamen. Oder eben genetisch gucken und sehen, sind die miteinander verwandt? Und wenn ja, welcher genetischen Gruppe, also welcher Haplogruppe gehören die an? Das ging einfach auch nicht vor 40 Jahren.
Wo kamen sie denn nun her?
Ja, das wüsste ich gerne, aber ich weiß es noch nicht.
Ist noch im Schwange sozusagen.
Ja, wir haben erste Ergebnisse und die zeigen, dass zwei große Gruppen von Einwanderern aus der norddeutschen Tiefebene gibt. Norddeutsche Tiefebene ist alles nördlich von Berlin bis Bremen im Prinzip. Da bildet sich die Geologie ab in den Materialien des menschlichen Körpers und natürlich wüsste man punktgenau gerne Orte. Und bislang ist es auch so gewesen, dass immer die geologische Karte Deutschlands hinter dieses Probenbild gelegt wurde und dann hat man gesagt, ja, Strontium-Isotopenwert wie im Rheinland, also kommt aus dem Rheinland. Und ich habe aber mit Geochemikern der Bergakademie Freiberg zusammengearbeitet und die Geochemiker, die wollten wissen, wie kommt eigentlich das Strontium in den Körper? Also was ist die Hauptquelle? Und physiologisch die Hauptquelle ist Wasser. Und dann haben die gesagt, ja, aber dann muss man doch das Wasser untersuchen, was die zu sich genommen haben, weil die haben ja nicht Steine gegessen. Und dann haben wir überlegt, wie kommt man jetzt an Wasser aus dem Mittelalter ran? Aber natürlich ist es so, dass bestimmte Gewässer, also Flüsse in der Mitte, sozusagen dieser Prozess, also von der Quelle, wo die austreten, bis zur Mündung, das ist ja ein natürlicher Prozess, der ist ja seit Jahrtausenden konstant. Die Randbereiche sind beeinflusst durch moderne Zuflüsse, ne, oder durch moderne Einflüsse. Aber dann haben die angefangen, mit dem Kanu in der Mitte von Flüssen eben Wasserproben zu fangen und diese Wasserproben auf ihren Strontiumgehalt zu untersuchen. Und da zeigte sich, dass, was eigentlich auch logisch ist, dass der Strontiumgehalt von der Quelle quasi zur Mündung immer schwächer wird. Und wir haben angefangen, eben eine Wasserkarte zu begründen oder einfach zu starten. Und wir hoffen, dass da ganz viele mitmachen, um eben in den nächsten Jahren die Lokalisation der einzelnen Individuen noch genauer bestimmen zu können.
Detektivarbeit im klassischen Sinne.
Ja, bloß, dass wir keinen mehr haben, den wir fragen können.
auch nicht ganz so bekannt. Also wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, was wäre passiert, wenn wir über den Markt gelaufen wären. Zu zweit im 12. Jahrhundert wären wir ja nicht so aufgefallen, hätten uns kleiden können. Aber man hätte uns an unserer Sprache erkannt.
Absolut.
Man sprach Niederdeutsch. Ist das sowas wie, ich hef mo den Hamburger Fairmaster sehen? Oder ist das so, wie man in Hamburg spricht oder an der Küste? Oder ist das was eine andere Sprache?
Nee, wahrscheinlich eher, wie man an der Küste spricht. Also so scheint das auch aus den Dokumenten teilweise heraus. Also viele Dokumente aus dem Mittelalter sind eben in einer Mischsprache verfasst. Also Niederdeutsch und schlechtes Latein in den meisten Fällen. Ja. Und es gibt halt ein für Berlin ganz wichtiges Dokument. Das ist das Berliner Stadtbuch. Aus den 90er Jahren des 14. Jahrhunderts, also 1395, 96 etwa entstanden. Und da scheinen viele niederdeutsche Begriffe durch.
Das fand ich total witzig, weil wie kommt man drauf, wie die Menschen gesprochen haben? Es gab natürlich keine Aufzeichnung, aber die Sache genau, die sie beschrieben haben. Man schrieb Latein, es war die Lingua Franca, das heißt also, die konnte jeder verstehen, von Paris bis London bis Moskau. Und ja klar, Begriffe, wo man den lateinischen Begriff nicht parat hatte, da schrieb man das, was man sprach. Und zwar umschrieb man so, wie es klang.
Genau.
Und daher wissen wir sozusagen, wenn die Urkunde aus der Berliner Gegend stammt, müssen diese kleinen Begriffe sozusagen das gesprochene Wort gewesen sein. Total irre.
Genau. Und diese Schriftlichkeit, die war eben noch nicht so verbreitet im Mittelalter. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja auch am Petriplatz als westliche Begrenzung des Kirchhofs die Kölnische Lateinschule gefunden. Also auch die Schüler, wenn sie schreiben gelernt haben und lesen, da haben sie Latein gelernt. Und wahrscheinlich konnte jeder ein bisschen lesen und schreiben und auch rechnen. Rechnen war vielleicht sogar noch wichtiger, aber war jetzt nicht komplett der Schriftsprache mächtig. Und diese mittelalterlichen Dokumente, die folgen halt auch in einem bestimmten Kanon. Also eine Urkunde, die als Dokument gelten kann, die hat halt eine bestimmte Form zu haben. Also so wie heute, weiß nicht, eine Bewerbung oder, ja, oder andere Dokumente, eine Grundstücksurkunde muss eine bestimmte Form erfüllen, damit sie als solche anerkannt ist. Und dafür gab es Schreiber und diese Dokumente wurden ausgestellt, aber so eine prosaische Selbstbeschreibung, wie man es so gerne hätte, eben dieses Buch, ich komme aus Berlin, ja. Ja, bin 1300 geboren und in der Nikolaikirche getauft worden, das hätte man gerne, aber das gibt's halt nicht.
Ja, dann wäre aber auch ihr Arbeitsalltag unglaublich viel langweiliger, wenn schon alles da ist.
Ach na, manchmal wüssten wir das schon gerne auch noch genauer. Und der Herr Palm, der dieses Buch verlegt hat, der hat schon seit mehreren Jahren gesagt, Frau Melisch, Sie wissen so viel über die ersten Berliner, Sie müssen dieses Buch schreiben. Und ich habe immer gesagt, nein, da sind noch Fragen offen, wir wüssten gerne genau, wo die herkamen und so. Und er hat gesagt, nein, 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 das reicht doch. Also der Archäologe hat immer was zu forschen. Und das für mich bei diesem Buchprojekt das Wunderbare war, dass wir dann eben auf dieses Bildnis gekommen sind von Konrad von Beelitz. Also tatsächlich einer kurz nach 1300 gestorbener Ratsherr, dessen Antlitz auf seiner Grabplatte, die in der Franziskaner Klosterkirche war, verzeichnet ist. Oder auch, dass eben diese Kasel, also dieses liturgische Gewand, aus dem Kloster Zedenik dann aufgetaucht ist, wo persischer Goldstoff aus dem 12. Jahrhundert verarbeitet ist und so ein Stückchen Brettchenborte aus dem 13. Jahrhundert. Also, dass es das noch gibt, das fand ich ganz unglaublich.
So von wegen, Berlins war zwar nie ein Dorf, aber hat schon Handel getrieben oder die Sachen kamen von weit her.
Oh ja.
Und das merkt man wahrscheinlich an Keramik, an Stoffen, an allen möglichen Dingen. Also man war schon irgendwie global.
Absolut. Also erstens ist das auch die Zeit der Kreuzzüge gewesen. Das heißt, es gab Leute, die weit gereist sind. Die waren in Spanien und vor allen Dingen die Kleriker sind auch viel gereist. Und dann muss man sich eben vorstellen, die Autobahn des Mittelalters ist die Spree und ist die Havel. Und spreewärts, wenn man flussabwärts fährt, sozusagen kommt Spandau, dann kommt Brandenburg und dann kommt Hamburg. Mhm. Es gibt das Hamburger Schuldbuch, das haben wir auch in dem Buch aufgenommen, 1288. Da wird verzeichnet, in welchem unglaublichen Ausmaß Berlin und Köln Kreditgeschäfte mit Hamburg gemacht haben. Also da ist vor allen Dingen eben Holz und Getreide von hier aus nach Hamburg verschifft worden. Und zurückgekommen sind Waren wie Lorbeerblätter zum Beispiel oder Gewürze oder halt auch Tuche, ne?
Als ich das in der Hand gehabt hatte, kam es mir vor wie ein sehr, sehr gut geeignetes Schulbuch. Also Schullektüre, hier könnte ein Lehrer und eine Lehrerin mit einer, sagen wir mal, 6., 7. Klasse wunderbar erzählen, wie das Mittelalter wirklich war. Und dann auch hier direkt bei uns. Also das wendet sich, glaube ich, nicht an den Akademiker, sondern in erster Linie wirklich an den, der es wissen will.
Genau, deswegen hatten wir auch so ein bisschen Manschetten, weil wir eigentlich sonst akademisch schreiben und das ist ja auch unsere Aufgabe. Aber hier konnten wir quasi richtig die Sau rauslassen. Und eben, wenn man schreibt, dann muss man ja selbst auch eine Vorstellung entwickeln, wie diese ganzen Aspekte, die wir uns da selbst auch vorgelegt haben, wie das sein kann. Also ich habe dann selbst eben an Living History Veranstaltungen teilgenommen, um selber zu fühlen, wie ist denn so ein mittelalterlicher Tagesablauf? Und da merkt man erstmal, was man zu tun hat, wenn man früh erstmal das Feuer ankriegen muss und diese ganzen Sachen zu erledigen hat. Ja, wir wollten halt ein lebendiges, aber auch wahres Bild zeichnen. Viele Facetten wissen wir nicht, aber für den Außenstehenden wissen Historiker und Archäologen doch ganz viel. Und ich finde, wenn wir in der Stadt arbeiten und so viel Dreck produzieren und die Parkplätze wegfallen und wir Unannehmlichkeiten bereiten, dann ist es doch nur gerecht und auch sinnvoll, wenn die Ergebnisse dieser Arbeit, na, die man so ausschnitthaft in der Zeitung liest, also Sensation, ja, Gräber mitten in Berlin gefunden oder sowas. Wenn man das dann irgendwann als kompakte Geschichte den Berlinern auch zurückgibt und dass es überhaupt ein mittelalterliches Berlin gibt oder gegeben hat, wer weiß das schon? Oder diese beiden Orte. Na, heute werden die Touristen ins Nikolaiviertel geführt und dann wird gesagt, this is historical Berlin.
In Wirklichkeit ist es Disneyland.
Ja, aber man kann auch nicht verlangen, woher sollen die Leute das erfahren? Die entsprechenden Publikationen, die sind eben zur 750-Jahr-Feier entstanden, wie gesagt, vor mittlerweile über 40 Jahren. Und es hat sich viel getan und es ist ja auch wahnsinnig viel ausgegraben worden.
Eine Sache interessiert mich auch. Also Sie werden ja klar, ich habe eine Baustelle, ich habe eine Grube, dann wird was gefunden, dann kommen Sie, dann untersuchen Sie, dann ordnen Sie ein, dann kommt die Sache ins Museum, Sie beschreiben es, dokumentieren und so weiter. Ja, aber dann wird ja trotzdem gebaut. Das heißt, das, was Sie zutage fördern, wird überbaut. Bestenfalls gibt es so archäologische Fenster, die eingerichtet werden. Wir kennen das, glaube ich, vom Humboldt-Forum, die haben sowas eingerichtet. Dann ein Hotel nahe Petrikirche. Ist es nicht irgendwie deprimierend? Also ich habe es selber mal gesehen, als diese Bohlen zum Vorschein kamen am Molkenmarkt. Yeah. Ich war tatsächlich da, guckte über den Zaun und sah ihn intakt. Und dann ein paar Tage später kam die Kreissäge.
Ja. Yeah.
Das fand ich einigermaßen deprimierend.
Also das Bild bereitet mir auch immer noch körperliche Schmerzen, das muss ich zugeben. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man sich mehr Zeit gelassen hätte und vielleicht überlegt hätte, wie man das erhalten oder nachbilden oder irgendwie integrieren hätte können. Weil, ja, da sind die Leute im 13. Jahrhundert drauf gelaufen. Also das ist unwiederbringlich eigentlich.
Das war ein intakter Knüppeldamm.
Ja.
Also ich habe den gesehen und dachte, naja, also das ist ja toll.
Kann man nehmen, oder?
Und kann man nehmen, ja. Also nur damit Sie es wissen, also am Molkenmarkt wird gebaut, da wird irgendwie die Straßenführung verändert und dann fand man diese Bohlen da, diesen intakten Bohlendamm, das ist gar nicht lange her, ein paar Jahre, 2019 oder so.
Ja. So. 2020, glaube
ich. Oder 2020 sogar. Ja, und dann wurde es wieder zerstört.
Ja. Also das war wirklich bewegend, vor allen Dingen auch, weil, also wir finden schon öfter Holz, aber in diesem Erhaltungszustand, jeder konnte sehen, dass es eine Straße ist.
Ja.
Die war einfach da und sprach für sich selbst. Und ja, ob jetzt das Überbauen, ob das die beste Lösung ist, Fakt ist, dass bis zu den Ausgrabungen am Petriplatz fast alles weggerissen wurde, was aus dem Mittelalter stammte, weil eben das ein bestimmtes Bauprojekt gab. Und nur weil am Petriplatz diese außergewöhnliche Situation da war, dass eigentlich ein Platz entstehen sollte, also eine Grünfläche und auch die Bereitschaft bestand, auch getriggert, glaube ich, durch diese Tausende von Gräbern und einfach durch die Tatsache, dass diese Erdetage da plötzlich so vollständig ans Tageslicht getreten ist. Also manche Leute haben dann geglaubt, so in ganz Alt-Berlin gibt es halt diese unterirdische Etage, ja, dass man nur irgendwo graben müsste und dann käme das zum Vorschein. Das hat es ausgelöst, dass heute ja über den Fundamenten der Kölnischen Lateinschule eben das archäologische Haus gebaut ist inzwischen. Im Hotel Capri, wie Sie sagten, sind die Keller der Bürgerhäuser Scharrenstraße 21/22 und eine Mauer des ehemaligen Kölnischen Rathauses zu sehen. Und das House of One wird auf Teilen der ehemaligen Petrikirche errichtet werden ab diesem Jahr. Und die alten Fußböden, also die alten Kellerfußböden der Petrikirche, werden die neuen Fußböden des House of One sein.
Also ich habe jetzt, sagen wir mal, ich hätte einen Schrebergarten oder einen Vorgarten oder was und beginne zu buddeln. Wie groß sind denn die Chancen, dass ich irgendwas finde? Oder was finde ich denn? Oder wo finde ich höchstwahrscheinlich was und wo wahrscheinlich nichts?
Man muss sich vorstellen, dass unsere heutige Siedlungsstruktur, also da, wo heute unsere Schrebergärten sind, wir wissen nicht, was dort zu germanischer Zeit oder zur Eisenzeit oder in der Bronzezeit gewesen ist. Und es gibt ganz viele slawische Fundplätze in der Peripherie von Berlin. Also wenn Sie einen Schrebergarten in Rosenthal haben oder in Hermsdorf, haben Sie gute Chancen, durchaus slawische Scherben zu finden. Die Siedlungsplätze, die scheinen mehr oder weniger bekannt zu sein, aber es gibt auch Wüstungen, so wie am Machnower Krummen Fenn, also Orte, die irgendwann da waren und dann aufgegeben wurden. Und auch viele bronzezeitliche Fundplätze. Also auch am Petriplatz sind zum Beispiel Scherben aus der Bronzezeit zum Vorschein gekommen.
Aber nun müssen Sie, um das einzuordnen, muss man auch erkennen, dass es eine Scherbe aus der Bronzezeit ist.
Absolut.
Das ist ja, wie Sie sagen, also das Auge, Sie haben, das erstmal muss man gucken und dann muss man erkennen. Und die meisten werden es nicht erkennen.
Ja, das war auch ein Grund, eben dieses Buch zu schreiben und Objekte vorzustellen. Also zu sagen, guck mal, so sah die mittelalterliche Keramik aus, so sieht die slawische Keramik aus, damit man sich ein Bild machen kann. Und diese Vermittlungsarbeit, ja, da können die Archäologen, glaube ich, noch einiges tun für die Berliner, um ihnen zu erklären, wie eben die Gefäße über die Zeiten sich so entwickelt haben.
Gut, ich finde, jetzt können wir langsam zum Ende kommen. Meine letzte Frage, wo würden Sie gerne in Berlin mal graben? Als Traum, nicht, also da abreißen, also das Haus, was da steht, abreißen und da möchte ich gerne mal.
Mit Haus abreißen tue ich mich schwer. Ehrlich gesagt, würde ich gerne in der Peripherie der Zitadelle Spandau graben und nochmal an der Burg Köpenick.
Sehr schön. Ein versöhnlicher Abschluss zwischen Köpenick, Spandau, Berlin und Köln. Claudia Maria Melisch, vielen, vielen Dank. Die ersten Berliner, ihr neues Buch Leben an der Spree zwischen 1150 und 1300, ist ja auch bald Weihnachten. Das war's. Zwei tolle Folgen. Vielen, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal, bis zum neuen Jahr. Ihr Oliver Oman von ABZ.